Ich hoffe, dass ich nicht einige von euch enttäusche, dass ich ohne Koala-Bär auf den Puls gekommen bin. Zweimal hat man mir hier gefragt in Stuttgart, wo eine fragt mir, wo mein Hund war. Und der andere fragte, wo ist der Koala-Bär? Aber ich kann sagen, die habe ich in Australien gelassen. Ja, ich bin über die Welt gegangen. Und ich habe viel gesprochen, auch in Gefängnissen. Ich war einmal in Hawaii und da gab es eine sehr schöne Kapelle in einem Gefängnis. Die hatten die Gefangenen selbst gebaut. Und auch der Kirchendienst war so, dass einer hat die Bibel gelesen, ein anderer hat Orgel gespielt und einer hat Reklame gemacht. Und er hat auf die Maschine geschrieben, Corrie ten Boom, die ihr Strafe abgesessen hat in Deutschland, wird heute für uns sprechen. Und ich kann dir erzählen, allen sind gekommen. Sie wollten ihre Mitsträfling doch wohl kennenlernen. Und als ich dann so vor die Leuten stand, dann habe ich gar nicht in mich selbst gedacht, ja, ihr seid böse Jungs gewesen, dass ihr in die Gefängnis gekommen bist. Ich bin ein gutes Mädchen gewesen, dass ich in Gefängnis kam. Ihr habt gestohlen, aber ich habe Juden gerettet in Holland. Ich bin doch viel besser wie allen zusammen. Nein, das sage und denke ich gar nicht. Ich weiß, dass in Gottes Auge anständige Sünde gerade so groß und schuldig sind als unanständige Sünden. Und weil ich heute für anständige Leute spreche, will ich es auch ein wenig haben über anständige Sünden. Zum Beispiel Sorge. Kennst du den Sorgengeist? Ich kenne ihn. Und er redet immer so logisch, dass ich immer wieder das Gefahr habe, um ihm zu glauben. Aber der Sorgengeist ist gerade solch ein Lügner wie alle anderen Dämonen. Es steht in der Bibel, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Ich war in Los Angeles vor einiger Zeit und da war die Grippe. Wir wissen hier in Deutschland, was Grippe heißt. Es war auch ziemlich schlimm. Und ich hatte da eine Sekretärin, die mich geholfen hat mit meinen Briefen. Ein Morgen sagte sie, ich habe Kopfschmerzen. Da sagte der Sorgengeist, sie hat Grippe. Ich sagte zu ihr, du musst im Bett bleiben und nicht draußen kommen, denn es ist viel zu kalt. Ich gehe allein nach die Universität. Ich kann das tun ohne dich. Wenn du gut genug bist, kannst du mit die Briefen anfangen. Aber als ich in die Straße kam, da habe ich Kopfschmerzen gefühlt. Und der Sorgengeist sagte, Corrie, du hast Grippe. Meine Augen waren so fremd. Und er sagte, du hast Grippe in die Augen. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich glaubte ihm. Als ich in die Universität kam, habe ich meine Bibel geöffnet. Ich konnte nicht lesen. Nun war der Sorgengeist auf dem Thron. Und er sagte, du hast Grippe und denk mal, wenn du nicht mehr lesen kannst, Grippe in die Augen, das muss doch etwas ganz schlimm sein. Ja, ich kann nicht diese Arbeit tun, ohne zu lesen. Zurückgehen nach meinem alten Beruf, Uhr machen? Ja, das kann ich auch nicht, wenn meine Augen nicht gut sind. Ich fürchte, dass ich diese jungen Leute kein sehr fröhliche Botschaft gab, weil der Sorgengeist in mein Herz war. Am Ende der Stunde kam meine Sekretärin. Ich sagte, warum bist du nicht zu Hause geblieben? Es ist viel zu kalt für dich. Du hättest doch mit den Briefen anfangen können. Sie sagte, ich kann nicht sehen durch deine Brille. Ich bekam meine eigene Brille. Ich konnte wieder lesen. Meine Kopfschmerzen waren weg. Die Grippe aus meinen Augen war weg. Und wieder habe ich gesehen, wie dumm der Sorgengeist ist. Weißt du, ich habe jetzt sagt der Sorgengeist, dass der Mikrofon ein wenig zu stark ist und meine Stimme ein wenig schallt. Kann ich nicht ein wenig nach unten gedreht werden? Kann jedermann mich verstehen? Wenn jemand mich nicht verstehen kann, wirst du den Hand heben? Danke. Weißt du, nun kann ich wohl sagen, der Sorgengeist ist dumm und er lügt, aber inzwischen, was müssen wir damit tun? Nun, das habe ich gelernt, als ich ein Häftling war im KZ. Da habe ich gelernt, meine Sorgen auf dem Herrn zu werfen. Ich war in Ravensbrück. Meine Schwester und ich haben da die Gefangenen um uns oft von dem Herrn Jesus erzählt. Vielen sind da gestorben. 97.000 Frauen sind da umgekommen. Aber vielen starben mit dem Namen Jesu auf die Lippen. Und Gott hat Betsy und mich gebraucht, die Leute von Jesus zu erzählen. Darum wussten wir, warum wir da sein mussten. Um gebraucht zu werden, die Seelen, die Menschen zu retten für die Ewigkeit, ist wert zu leben, zu leiden und zu sterben. Es war wert Betsys Tod. Betsy, meine Schwester, starb eine Woche bevor dass ich entlassen war. Aber ich konnte mich nicht verstehen, warum die tausende Leute um mich so leiden mussten. Und da habe ich einmal gelesen in Jesaja 53, wo der Prophet in die Zukunft Jesus sieht am Kreuz. Und wo er sagt, es ist vollbracht. Und da sagt der Prophet, wahrlich, er hat unsere Sorgen getragen. Und da verstand ich es auf einmal. Wenn wir Jesus kennen, dann sind wir nicht gerufen, um Sorgenträger zu sein. Ja, Kreuzträger und Lichtträger. Aber unsere Sorgen müssen wir auf dem Herrn werfen, in Gebet. Und das habe ich getan. Und ich kann dir sagen, oft habe ich einen schweren Koffer voll Sorgen in Gebet bei dem Herrn gebracht. Und dann habe ich meinen Koffer ausgepackt. Und ich sagte, Herr, hier sind die armen Menschen um mich. Heute Morgen gab es 800 neue Zugänge. O Herr, was wartet diese Frauen? Ein schreckliches Leiden. Und dann brachte ich bei dem Herrn Berlin. Obwohl Berlin 100 Kilometer weg war, konnten wir oft die Luft rot sehen von die Flammen. Berlin war angegriffen. Oh, welch ein Leiden. Dann brachte ich Gott all diese Städte von Deutschland, die so angegriffen werden. Und dann mein armes Vaterland Holland, das so leiden musste. Und meine Schwester, die viel zu schwach war, um een gevangene te zijn. En als ik dan al mijn koffer, mijn ganse koffer uitgepakt had en alle zorgen bij de Heer gebracht had, dan zagte ik amen. Mijn koffer was leer. Ik had alle zorgen op de Heer geworpen. Dat was goed. Maar was ik nog mijn amen taat, was niet goed. Dan heb ik alles weer in mijn koffer gepakt. En mijn koffer was schwerer nog mijn gebed als tevoren. Was dat beten? Nee. Beten heist alle zorgen op de hand te werpen. En met een leren koffer reizen. Ja, weißt du, ik spreche nu van anständige Sünden. En ik weet dat es viele anständige Leute sind, die zich nog niet zo zeer bekümmern om ihre Sünden. Wir sind doch nicht schlechter als die Leute um uns. Ein Pastor sagte mir einmal, mein Finger ist schwarz von Sünde, aber er zeigt doch auf Jesus. Ich sagte, Herr Pastor, was tun Sie mit Ihrem kleinen Jungen, wenn er mit schwarzen Fingern in die Esszimmer kommt? Dann sagen sie, Junge, gibt es nicht mehr Wasser und Seife in dem Badezimmer und jetzt los und deine Hände waschen? Gibt es dann nicht mehr das Blut Jesu, das uns reinigt von allen Sünden, die wir bekennen? Das steht in der Bibel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht, um unsere Sünden zu vergeben und das Blut von Jesus macht uns rein von allen Sünden. Ja, sagst du, aber das ist doch wohl eine sehr gute und saubere Theologie. Aber das glaube ich nicht. Vielleicht ist es klarer, wenn ich erzähle von dem Taschendieb aus Amerika. Der erzählte, ich habe immer so etwa 50 bis 60 Uhren geklaut jeden Monat. Aber jetzt bin ich bekehrt. Ich bin ein Christ. Jetzt stehle ich nur 3 bis 5 Uhren. Ja, das sind die schwarzen Finger. Ja, das verstehen wir alle. Man stiehlt nicht. Man stiehlt nicht, wenn man ein Christ ist. Gehe hin und sündige nicht mehr, sagt Jesus. Nein, keine schwarzen Finger. Keine Ohrenklauen, keine anständige Sünden. Ja, sagst du, aber ist das nun möglich? Kann ich nun wirklich so gut leben, dass ich keine schwarzen Finger mehr habe? Kann ich wirklich so ehrlich sein, dass ich keine Ohren mehr stehle? Ach, ich weiß es nicht, ob du probiert hast, um gut zu sein. Ich habe es probiert. Aber ich habe nicht viel Erfolg gehabt. Vor einiger Zeit war ich in ein Borstelgefängnis in Neuseeland. Das sind die Jungs, die man hier Halbstarken nennt. Und ich war sehr froh, dass ich da sehr viel arbeiten konnte. Ein Abend habe ich so 3 Stunden mit 8 von diesen Jungs sprechen können. Wir saßen so um einen Tisch, es gab keinen Aufseher dabei und wir konnten so richtig von Herz zu Herz sprechen. Nun, als ich dann so mit sie gesprochen habe, sagte ich, Jungs, nun wollte ich wohl wissen, ob du nicht eine Entscheidung machen willst. Du hast jetzt von Jesus gehört, Jesus liebt dich und er will deine Entscheidung machen. Und da haben sie aufgeschrieben, 6, Jesus als mein Erlöser aufgenommen, angenommen. Eine schrieb völlige Hingabe und eine unentschieden. Ich sagte, warum bist du unentschieden? Stell dir mal vor, dass du am Ertrinken warst und dass ich dich rettete mit Gefahr von meinem Leben. Würdest du unentschieden sein, um zu sagen, danke Corrie, dass du mir gerettet hast? Das würde doch das Wenigste sein, das ich von dir erwarten konnte. Und nun hat Jesus deine Strafe getragen am Kreuz? Bist du nun unentschieden, um zu sagen, danke, Herr Jesus, dass du das getan hast? Das ist das Wenigste, was er von dir erwarten kann. Ach, sagte der Junge, Sie verstehen mich nicht. Ich habe das getan. Ich habe Jesus gedankt, denn ich glaube es. Aber ich habe so oft probiert, richtig probiert, um das christliche Leben zu leben. Und ich kann es nicht leisten. Jetzt bin ich unentschieden, ob ich es wieder probieren will. Und dann sagte der Junge, der neben ihm saß, auch ein Gefangener, er sagte, Junge, das war gerade mit mir. Und ich wollte eigentlich alle Glauben über Bord werfen. Und dann las ich Römer 7. Ich dachte, ach, du meinst Römer 8. Aber er hat sein Bibel schon geöffnet und sagte, Kamerad, höre, was Paulus sagt. Weißt du, wer Paulus war? Der große Missionar. Der erste Missionar in die Welt. Der Mann, der viele von diesen schönen Briefen geschrieben hat. Ein Held Gottes. Nun höre, Kamerad, was er sagt. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Es gibt Hoffnung für uns, Jung. Wenn Paulus das sagt, nach seiner Bekehrung. Aber, sagt er, höre, was Paulus noch mehr sagt. Und da las er, ich danke meinen Gott für den Sieg von meinem Herr Jesus Christus. Junge, es ist nicht probieren, es ist dich hingeben an Jesus. Und dann sagte ich zu ihm, Junge, wenn ich probiere, dieses Stäbchen stehen zu lassen auf meine Hand, denkst du, dass ich er falsch habe? Wir allen wissen, dass es nicht die Natur von ein Stäbchen ist, zu stehen. Ich kann es aber stehen lassen auf meinen Finger. Jetzt steht es. Ganz solide. Warum? Weil meine Hand es festhält. Wir können nicht gut sein. Unsere sündige Natur und der Teufel sind uns viel zu stark. Aber wenn wir uns hingeben an die durchgraben, die verwundete Hände Jesu, sein Hand, der nicht lässt, sein Hand halt uns fest. Da sagte der Junge, ich will mich entscheiden für Jesus. Ja, auch wenn ich über die anständige Sünden spreche, denke nicht, dass du stark genug bist, um sie zu besiegen. Aber Jesus ist Sieger und er will uns ganz nah an sein Herz halten. Weißt du, die Bibel ist ziemlich streng. Die Bibel spricht nicht so sehr schonend über anständige und unanständige Sünden. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, wir müssen unsere Feinde lieben. Kennst du das? Ich kann es nicht. Aber Jesus kann es. Ich war vor 6 Jahren, nein, das war noch langer, vor 10 Jahren war ich hier in Deutschland. Und eine Frau gab mir einen Brief von ihr Sohn. Der kam aus Holland, aus einem Gefängnis. Ihr Sohn war einer von den sehr grausamen Aufsehers gewesen während des Krieges in ein Gefängnis in Holland. Und nun war er verurteilt, um 18 Jahre in derselben Gefängnis zu sein, wo er seine Grausamkeiten getan hatte. Aber er schrieb an seine Mutter, obwohl ich hier bin, bin ich glücklich. Ich habe Jesus als mein Heiland angenommen. Ich habe ihm all meine Sünden gebracht. Und ich habe in die Bibel gelesen, dat er sie im Tiefe des Meeres geworfen hat, vergeben und vergessen. Als ich diesen Brief las, sagte ich, ich will etwas tun für diesen jungen Mann. Wenn Jesus hat, wird nicht mehr grausam sein. Ich werde an meine Königin schreiben, ob sie ihm nicht Amnestie, Gnade geben will. Aber bevor ich an meine Königin schrieb, habe ich ihn besucht. War in derselben Gefängnis, wo Betsy, meine Schwester und ich gewesen sind, bevor man uns nach Ravensbrück schickte. Ich sah den Platz wieder, wo wir beide gestanden hatten, wartend, erschossen zu werden. Es war nicht wahr, es war nur ein Probieren, unsere Nerven kaputt zu machen. Man hat gesagt, jetzt musst du erschossen werden. Später hat man uns wieder zurückgeschickt nach unserer Zelle. Aber du kannst dir vorstellen, was ich fühlte, wieder in diesem grausamen Platz zu sein. Und nun kam ich in eine Zelle. Und da war Ernst Weike, mein Aufseher. Und nun war ein Gefangener und war ich frei. Und ich sagte ihm, Ernst, ich komm dir erzählen, ich komm dir die Grüße von deinen Eltern bringen. Ach, was sagt er, haben sie die gesehen? Ich sagte, ja, ich komme gerade von Deutschland. Fing an zu weinen und sagte, wie geht's meiner Mutter? Ich sagte, gut. Sie ist so froh, dass du eine Entscheidung für Jesus gemacht hast. Und dann erzählte ich ihm von das Besuch bei seinen Eltern. Und dann sagte ich ihm, Ernst, ich bin in dieselbe Gefängnis gewesen. Ja was? Wann? Ich sagte, in 44. Dann wird blass und sagte, dann kennen wir uns. Ich sagte, ja, wir kennen uns. Und das Moment sahen Ernst und ich wieder in unsere Erinnerung all die Grausamkeiten, die getan hat, gegen mich und gegen meine Schwester und die anderen Gefangenen. Aber das nächste Moment sagte wie froh bin ich, dass ich meine Sünden los bin. Da kam ein finsterer Gedanke in mir. Ist das so leicht? Bist du deine Sünden los? Aber inzwischen ist mein alter Vater, mein Bruder, meine Schwester, dein Neffe und viele von meinen Freunden umgekommen. Durch deine Grausamkeiten und die Grausamkeiten von deinen Kameraden und jetzt deine Sünden los, ist das so leicht? Da sah ich mich selbst. Was tat ich? Jesus hat seine Sünden im Tiefen des Meeres geworfen, vergeben und vergessen. Und war ich nicht damit beschäftigt, sie wieder aufzufischen? Ich konnte nur beten, vergib mir, Vater, in Jesu Namen, dass ich nicht vergeben und vergessen konnte. Dass ich nicht meine Feinden lieben konnte. Und dann betete ich, o Herr Jesus, halte mich ganz nah an dein Herz, dass ich meine Feinden liebe, dass dein Liebe mein Liebe ist. Ich hatte kein Wort gesagt, aber dann sprach ich und sagte, tatsächlich Ernst, du bist deine Sünden los, denn Jesus hat alles am Kreuz vollbracht, die Sünde von die ganze Welt zu tragen, auf deine und meine Sünde. Und Ernst, ich will dir etwas erzählen. Ich will nach meiner Königin schreiben, ob sie dir nicht Amnestie geben will. Und das habe ich getan. Aber da in die Zelle habe ich die größte Lektion gelernt in mein Leben, dass wenn Jesus uns sagt, unsere Feinden zu lieben, dann gibt uns die Liebe, die von uns fordert. Liebe für Geliebten ist gut. Liebe für Nachbarn ist besser. Liebe für Feinde ist best. Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Ich habe hier ein D-Mark-Stück. Denkst du, wenn ich probiere, diese schwimmen zu lassen auf Wasser, dass ich Erfolg habe? Natürlich nicht. Wir wissen allen, dass durch dem Gesetz vom Schwergewicht es nach unten fällt. Ich kann aber dieses D-Mark-Stück schwimmen lassen, wenn ich es verbinde mit dieses Stückchen Holz. Jetzt kann ich schwimmen. Das Gesetz von Schwergewicht ist gerade so stark als zuvor. Aber es gibt ein anderes Gesetz, das was macht, dass Holz schwimmen kann. Und das Gesetz ist jetzt stärker als das Gesetz vom Schwergewicht. Weißt du, was ich meine? Dieses Geldstück bin ich. Mein sündige Natur und der Teufel macht mich immer wieder sündigen. Der macht, dass ich meine Feinde nur hassen kann. Aber dies ist Jesus. Wenn ich verbunden bin mit ihm, der am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib mir, vergib sie, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich mit solch einer verbunden bin, dann kann ich meine Feinde lieben. Könntest du vergeben und vergessen? Der Mann, der die Liebe von deiner Frau gestohlen hat, die Frau, der die Liebe von deinem Mann gestohlen hat, der Mann, der durch seine unehrliche Konkurrenz dein Geschäft kaputt machen ist, der eine, der deinen guten Namen gestohlen hat, durch das hinter die Rückenreden. Es gibt Leute, die nicht Geld stehlen werden, aber sie schämen sich oft nicht, um einen guten Namen zu stehlen. Und das ist viel schlimmer. Könntest du solch einen lieben und vergeben? Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Und bring es nur bei ihm. Und wird dir die Liebe geben. Ja, die Feinde lieben kann ich nicht, aber Jesus in mich. Ach, in mein Herz ist oft solch eine anständige Sünde als Richtgeist. So schnell kann man denken, ach, ich bin doch besser als die anderen Leute da. Ich werde nie vergessen, als ich für die erste Mal in Amerika, in Kalifornien, in die Hollywood Christian Club kam. Das ist eine Gruppe von Hollywood-Stars, die jede Woche zusammenkommt, um die Bibel zu lesen. Die zweite Woche gehen sie dann zusammen nach anderen Hollywood-Stars und bringen dann als eine Mannschaft das Evangelium an ihre Kollegen. Es war ganz fremd für mich, dass ich hörte von Hollywood-Stars, der Christen waren. Und ich musste ehrlich bekennen, dass ich nicht viel erwartete. Besonders als ich da in das Zimmer kam und da all die Leute, es gab noch nicht so viel, da waren nur 14 Leute und nicht eine war auf einem Stuhl gesessen. Sie waren so lang auf dem Grund gelegen oder saßen da mit gekreuzten Beinen. Und ein junger Mann, so etwa weniger als die Hälfte von meinem Alter, sagte, Hi, Cory, glad to meet you. Ja. Yeah. Da, ich dachte, das ist doch nur gut, dass ich hier mal komme. Nun kann ich diese Heiden etwas erzählen. Aber sie sagten, ich kann dir sagen, ich war auf einem Stuhl gesessen. Aber ich war die Einzige. Und als ich dann mein Botschaft anfangen wollte, sagte eine, nein, warte, Cory. Wir wollen erst beten. Und da gingen sie allen auf die Knie. Und da beteten sie, und wie? Ja, da bin ich sehr klein geworden. Wie beteten diese Leute als Kinder Gottes, die ihre Heiland liebten? Oh nein, es war nicht so in die Sprache Kanaans. Weißt du, was ich meine? Sie haben so gebetet, so wie man telefoniert, hä? Aber es war so ehrlich. Und es war so voll Liebe für den Herrn Jesus. Es hat mein Herz erwärmt. Und ich kann dir sagen, ich bin sehr viel demütiger angefangen. Und ich habe zusammen mit diesen Kindern Gottes gehört, nach was der Herr uns zu sagen hatte. Ich bin dreimal in diese Gruppe gewesen. Nein, viermal. Die zweite Mal, als ich nach 2 Jahren wiederkam, waren es 50 Leute. Und die letzte Mal, vor 5 Jahren, waren es 150. Nein, sie sind nicht allen Filmstars geblieben. Verschiedenen haben ihre Arbeit vorwel gesagt und die Arbeit, die so viel Geld ihr gab, haben sie den Rücken zugekehrt und sind nach einer Bibelschule gegangen. Und ach, in Amerika weiß man nicht, wie Geld zu sparen. Und verschiedene haben arbeiten müssen, um ihr Studiumgeld zu bezahlen. Und sie sind jetzt Pastoren, Missionaren, Evangelisten. Aber vielen sind noch Filmstars. Und sie bleiben da und arbeiten unter ihren Kollegen. Mit einer Mannschaft von Christen bin ich gewesen in das Haus von sehr bekannten Filmstars. Einmal bei Jane Russell. Und da habe ich gesprochen und mein Zeugnis gegeben für viele Leute, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Ja, der Richtgeist ist oft in die Herzen von Kindern Gottes eine anständige Sünde. Kennst du Entmutigung? Das ist auch eine Sünde. Ja? Ja, das ist auch eine Sünde. Ich war im KZ und einmal kam ein katholisches Mädchen zu mir und sagte, Cory, du bist entmutigt. Ich sagte, kein Wunder. Und er erzählte ihr alles, was ich mitgemacht hat. Und sie sagte, das ist eine Sünde. Ich sagte, ist das? Ja, sagte sie. Ich bin damals in einer Nonnenschule gewesen und eine Nonne hat mir gelehrt, dass Entmutigung Sünde war. Und ich habe es in die Bibel auch gesehen. Hier in die Bibel steht, habt dann immer guten Mut. Nun, wenn in die Bibel es geboten gibt, das sind keine nur Ratgebungen. Ein Gebot in die Bibel ist ein Gebot. Und wenn die Bibel sagt, habt guten Mut und du bist entmutigt, dann sündigst du. Ich werde nie vergessen, dass ich in Formosa war und eine Karte lösen konnte für eine Fluchtreise. Man hat mir gesagt, Ich glaube, das war so etwas vor 10 Jahren. Corrie, es gibt etwas mit das Geld hier, dass alles, was du hier kaufst, mit amerikanisches Geld, dafür bekommt man viel mehr als in ein anderes Land. Nun musst du deine Flugkarte hier lösen. Tja, das war etwas Schönes. Aber nun das Schreckliche war, dass ich kein Pfennig hatte. Ich fühlte mich so ein wenig wie eine Hausfrau, die überall sieht Ausverkauf und wie heißt das alles, letzte Winteranbietung oder so. Und dann hat sie kein Pfennig. Ach, wenn sie nun Geld hatte, dann konnte sie all das Geschirr kaufen, das sie brauchte. Ach, da ist es eigentlich sehr hart, wenn man sieht, all die billige Dinge, die angeboten waren. Nun hatte ich keine Angst für meine Flugkarte. Aber schlimmer war es, dass der nächste Tag musste ich mit einem Zug gehen und ich hatte auch kein Geld für die Zugkarte. Und ich musste mein Zimmer bezahlen und ich hatte kein Geld für mein Zimmer. Nun kannst du in meinem Buch viele Fragen nur eine Antwort lesen, dass Gott mir ganz klar gemacht hat, dass er mein Schatzmeister ist. Und dass ich nie bei Menschen kommen muss, wenn ich Geld brauche. Menschen können mir Geld geben, wenn sie das wollen und wenn anderen es erzählen, aber ich darf es nicht tun. Und ich kann dir sagen, Gott ist ein ganz guter Schatzmeister und sehr reich. Es steht in der Bibel, er hat das Vieh auf 1000 Bergen. Nun, wenn ich nun Geld brauche, dann sage ich oft zu meinem himmlischen Vater, ich denke, dass du ein Kuh verkaufen musst von das Vieh auf die 1000 Bergen und mir das Geld geben. Und er tut es immer. Aber er lässt mich so von Zeit zu Zeit ein wenig warten, um mein Glaube zu prüfen. Und so war es in Formosa. Da sagte ich, Herr, jetzt glaube ich doch, dass ich meinen Freunden erzähle, dass ich kein Geld habe für morgen. Und da sagte der Herr ganz deutlich, vertraue mich. Nun, ich habe kein großes Glaube, aber ich habe ein Glaube an ein großer Gott. Und ich ging sehr getrost meine Arbeit tun, und ich wusste, ich kann ihm vertrauen. Und abends, da war mein Post, mein Mail. Und ich öffnete, ja, 26 Briefen. Ach, mein Post ist oft ein Problem, besonders in Deutschland. Denn Deutsche schreiben sehr lange Briefe. Ja, da müssen die oft warten, bis ich Zeit habe, die zu lesen. So denke dann, wenn du mir einen Brief schreibst, nicht zu lange. Aber ich hatte auch keine Zeit, nur diese Briefe einzusehen. Aber einen habe ich geöffnet und da war ein Scheck von 150 amerikanische Dollars. Nun hatte ich mein Geld für die Zugkarte und für mein Zimmer und ein Flugkarte nach Hongkong. Am nächsten Tag habe ich mehr Briefe geöffnet. Und Leute hatten mir ein Weihnachtsgeschenk gegeben in Amerika. Und ich hatte so viel Geld, dass ich eine Flugkarte lösen konnte. Ich ging nach dem Büro und sagte, Fräulein, wollen Sie aufschreiben? Ich muss eine Karte haben von hier nach Hongkong, nach Auckland, Neuseeland, nach Sydney, Australien, nach Kapstadt, Zuid-Afrika, dan Tel Aviv, Israël en Amsterdam, Holland. En ze schreef het alles op en zei, wat is ihr Endziel? Ik zei, die Himmel. Ze vroeg, wie schrijft man dat? Ik zei, ich buchstabiere, H-E-A-V-E-N, heaven. Und sie schrieb auf, heaven, Himmel. Ah, sagte sie, das meinte ich nicht. Ich sagte, aber ich meinte es.
Aber du brauchst es nicht aufzuschreiben, ich habe meine Karte schon. Was meinen Sie? Ich sagte, vor etwa 2000 Jahren war einer, der meine Karte gekauft hat für den Himmel. Und das Einzige, das ich tun musste, war es von ihm anzunehmen. Und da kam ein Formosan-Mann, ein Chinese, der sagte, das ist wahr, Fräulein. Ich sagte, hast du deine Karte schon für den Himmel, deine Reservation? Ja, sagte er. Ich habe Jesus als mein Heiland aufgenommen und er hat mir ein Kind Gottes gemacht. Und ein Kind Gottes hat einen Platz in das Haus von die vielen Wohnungen, wo Jesus eine bereitet für uns. Sagte Bruder, komm hier. Sagte Fräulein, wenn man nicht eine Karte hat für ein Flugzeug, kann man in große Schwierigkeiten kommen, wenn man zu spät ist. Aber wenn man keine Karte hat für die Himmel, kommt man in viel große Schwierigkeiten. Und du musst sicher sein, dass sie nicht zu spät ist. War das ein Witz? Nein. Ich meinte es. Und ich meine es, wenn ich dir frage, hast du schon eine Karte für die Himmel? Und wenn du es nicht hast, dann lade ich dich ein, heute Abend die Karte abzuholen, denn die ist bereit. Ich bekam meine Karte, da hat das Fräulein die ganze Reise verändert. Sie hat gemacht nach Sydney, Tel Aviv, Israel, Kapstadt, Afrika, Amsterdam, Holland. Ich nahm die Telefon und ich sagte, ja, Fräulein, Sie dürfen nicht meine Reisroute ändern. Ich reise immer in Auftrag von meinem Meister und er sagt, wo ich gehen muss. Das ist Gott. Und dann haben Sie nicht das Recht, um die Route zu ändern. Ach, sagte sie, aber Fräulein, das ist unmöglich. Es gibt keine direkte Route von Sydney nach Afrika. Es gibt keine Insel in die Indische Ozean. Ich sagte, dann müssen wir beten um Insel in die Indische Ozean. Aber wenn Gott mir sagt, dass ich erst nach Kapstadt und dann nach Tel Aviv gehen muss, dann wird er wohl sorgen, dass es auch möglich ist. Eine Stunde später rief sie mich wieder an. Fräulein Den Boom, haben Sie um eine Insel gebetet in die Indische Ozean? Ich sagte, warum? Sie sagte, der Quantus hat das Kokosinsel gekauft. Und jetzt hat er eine direkte Route von Australien nach Afrika. Ich sagte, danke Herr. Aber sagte sie, es wird 4 Tage nehmen. Und das ist ziemlich lang. Erst bleiben sie einen Tag in der Kokosinsel und dann einen Tag in Mauritius. So habe ich all meine Sachen, die ich in die 4 Tagen brauchte, in einen kleinen Koffer gesteckt. Ich habe nicht so viele irdische Reichtümer, aber zum Beispiel mein Dias, mein Farbenfotos habe ich bei mir. Und dann nicht zu vergessen, meine Notebooks, meine Schriften, wo ich all, das ist meine Bibliothek, ich kann nicht mit Büchern gehen und darum muss ich alles aufschreiben. Ich kann nur mit 20 Kilo reisen in ein Flugzeug. So habe ich die auch in meinen kleinen Koffer gesteckt. Als ich nach dem Flugzeug ging in Australien, sah der Pilot mich und sagte, ich werde das für Sie tragen. Ich sagte, ja, aber ich will es bei mir halten. Sie finden es auf Ihrem Stuhl. Aber ich fand es nicht auf meinem Stuhl. Und ja, sagte der Stewardess, ich werde sofort es für Sie suchen, aber wir müssen jetzt aufsteigen. Aber sie fand es nicht. Ach, sagte sie, in Melbourne werde ich Ihren Koffer holen. Es ist natürlich in den großen Raum gekommen bei das große Gepäck. Aber in Melbourne kam ein Mann zu mir und sagte, sind Sie Freund Ten Boom? Ja. Ach, es tut mir sehr leid, aber es steht in Sydney ein kleiner Koffer mit dem Namen darauf Corrie ten Boom. Oh, das war schrecklich. Und alles war darin. Mein Geld und meine Papiere und alles, was ich brauchte, all meine irdischen Reichtümer, mein Bibel. Ja, ich war recht böse. Nun hatte ich mit dieser Stewardess über den Herrn Jesus gesprochen. So, ich konnte doch eigentlich nicht zeigen, dass ich böse war. Das würde doch nicht so eine gute Reklame sein für ein Christ, um dann etwas Scharfes zu sagen. So, ich habe meine Bosheit so eingeschluckt. Und ich habe so gesagt, ach, na ja, das wird wohl gut sein für etwas. War das sie? Nein. Es war sie gewesen, wenn ich nicht böse gewesen war. Um es nur einzuschlucken, das ist kein sie, das ist Niederlage. Abends gingen wir wieder aufsteigen. Und ich habe ein wenig geschlafen. Auf einmal da habe ich Feuer gerochen. Ach, das ist gar nicht schön, um zu merken, dass es ein Feuer gibt, wenn man in solch ein kleines Häuschen lebt, so ein Flugzeug, und unter einem ist die Indische Ozean. Ich guckte rund und nicht eine konnte schlafen. Allen waren wach. Es war interessant zu sehen, wie man reagierte. Alle Damen waren beschäftigt, ihre Lippen zu färben. Ich sagte zu der Frau, die neben mir gesessen war, finden Sie es so wichtig, um mit roten Lippen oder blassen Lippen in die Ewigkeit zu kommen? Was meinen Sie? Ich sagte, nun, wir wissen doch allen, dass wir in Lebensgefahr sind. Ja, sagte sie, das weiß ich wohl, aber ich fühl mich so ungekleidet, wenn wir so blass sind. Ja, und nun wollte ich, dass ich dir sagen konnte, und dann bin ich aufgestanden. Und da habe ich gesagt, Menschen, vielleicht noch 10 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, und dann müssen wir sterben. Bist du bereit? Bist du recht mit Gott? Es gab einen Mörder am Kreuz, der die letzte Stunde noch Jesus aufgenommen hat als sein Heiland. Und er ist als ein Kind Gottes gestorben. Noch ist die Gnadezeit. Ja, das wollte ich, dass ich das erzählen konnte, aber das kann ich nicht. Denn ich habe es nicht getan. In mein Herz war Menschenfurcht. Ich schämte mich. Um zu zeugen auf das Moment von mein Herr. Die Stewardess kam zu mir und sagte, Fräulein ten Boom, ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Wir gehen zurück nach Sydney, um Ihre kleine Koffer zu holen. Ich sagte, sind wir in großer Gefahr? Ach nein, sagte sie, wir haben nur ein wenig hydraulische Schwierigkeiten. Ich wusste nicht, was es hieß. Aber um uns zu bemutigen, aber es war nicht sehr bemutigend, sagte der Pilot jede 5 Minuten, wir werden eine normale Landung haben. Nun, wenn er das so jede 5 Minuten sagt, das ist nicht so sehr ermutigend. Und wir hatten keine normale Landung. Aber wir kamen allen gut draus und nun mussten wir warten. 3 Tage. Wir hatten nichts zu tun und jedermann redete mit jedermann. Und ein jüdischer Arzt kam zu mir und sagte, Freund ten Boom, kann ich Ihnen etwas fragen? Jawohl. Kennen Sie Angst? Sagte, ja. Warum? Er sagte, ich habe die ganze Nacht Ihr Gesicht bestudiert und Sie haben keinen Moment Angst gehabt. Was ist Ihr Geheimnis? Ich sagte, das ist kein Geheimnis. Was Gott für mich getan hat, kann er auch für dich tun. Ich bin ein Christ. Ich habe Jesus als mein Heiland kennengelernt. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mich ein Kind Gottes gemacht. Meine Sünden habe ich bei ihm gebracht und er hat mein Herz rein gemacht mit seinem Blut. Als er am Kreuz starb, hat er die Sünde getragen von der ganzen Welt, auch meine. Und er hat auch gesagt, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Weltende. Und als heute Nacht Angst in mein Herz kommen wollte, dann habe ich nur gesagt, Herr Jesus, halte mich fest. Dieser Mann ist 5 Mal wieder zu mir gekommen und sagte jedes Mal, erzähl mir mehr von Jesus. Ich muss dir sagen, als ich da in dieses Hotel war, dann war Entmutigung in mein Herz gekommen. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht gebraucht werden als Missionarin. Herr, ich habe mit 40 Menschen gestanden für die Pforte der Ewigkeit. Und ich war zu dumm und zu gehemmt, um diese Leute den Weg zu dir zu bringen. Herr, ich bin nicht wert, eine Missionarin zu sein. Sende mich zurück nach meiner Uhrmacherei. Dafür bin ich vielleicht gut genügend, aber ich bin nicht wert. Bist du wohl so entmutigt gewesen, als du dein eigenes Nicht-Können gesehen hast? Und nun kam dieser Arzt und sagte, erzähle mir von Jesus. Weißt du, wenn du in die Welt etwas werden willst, dann musst du all deine Examens bestehen. Denn die Welt fragt, wie viel Diplomen hast du? Aber wenn du von dem Herrn Jesus gebraucht werden musst, dann musst du durchfallen durch deine Examens. Und wenn du sagst, Herr, ich kann es nicht, ich bin es nicht wert, dann sagt Jesus, jetzt kann ich dich gebrauchen. Denn ich bin es, die es tun wird, in dir. Bist du entmutigt? Bring es bei dem Herrn. Ja, wie weiß ich nun all diese Dinge? Ich habe ein Buch. Welch ein Buch? Ein Buch voll Verheißungen, 17.000. Und in dieses Buch kann ich lernen, wie ein Kind Gottes zu werden und wie ein Königskind, ein Gotteskind durch die Welt zu gehen. Das ist nicht eine Frage von Gefühl. Ich war in Neuseeland und arbeitete da mit einer Mannschaft, mit Edwin Orr. Dr. Edwin Orr ist ein großer Weltprediger, der in 140 Ländern gearbeitet hat, ich nur in 30. Nun war es so viel Arbeit, dass wir nicht zusammenbleiben konnten, aber allen in verschiedenen Städten arbeiteten. Ich hatte eine Woche zu arbeiten in Thames. Dann kam eine Woche Ferien. Aber da schrieb Edwin Orr, es gibt hier in Dargaville eine Erweckung. Man will hier, dass ich noch länger bleibe, aber ich kann nicht länger bleiben. Montag muss ich nach einer anderen Stadt. Du musst kommen, Sonntag musst du noch in Thames sprechen, Montag hier in Dargaville. Da ging mein Ferien. Aber ich war froh. Aber ich fand aus, dass um in Dargaville zu kommen, musste ich etwa 9 Stunden in ein Auto fahren. Nun sind die Wege, die Straßen in Neuseeland so solche Regenwurmstraßen. Und wenn man dann 9 Stunden in solch ein Auto auf solche Wegen geht, dann ist man müde. Ich wenigstens. Ich bin sehr lange Zeit jung gewesen. Da dachte ich, nein, das kann ich nicht. Ich muss eine Gespräch haben mit meinem himmlischen Vater. Und ich sagte, himmlischer Vater, du weißt, dass ich nicht mit einem Auto gehen kann. Ich glaube, die einzige Manier, Gott, ist, dass du mir ein Flugzeug gibst. Dann werde ich nicht so müde sein. Und unsere Probleme sind doch das Material für Gottes Wunder. Abends kam ein Mann zu mir und sagte, ist das wahr, dass du Montag in Dargaville sprechen musst? Und Sonntag hier? Sagte ich, ja, das ist wahr. Wie kommst du da? Sagt er, ein Flugzeug. Ach, was sagt er, es gibt doch keine Luftlinie in nach Dargaville. Sagt er, das weiß ich wohl. Aber Gott weiß, dass ich nicht mit einem Auto gehen muss. Und ich habe gebetet, dass der Herr mich eine Luftlinie gibt. Und unsere Probleme sind Material für Gottes Verheißungen. Und wenn wir wenn wir ein großes Wunder haben wollen, müssen wir Gott geben unsere Unmöglichkeiten. Ja, sagt er, das ist doch eigenartig. Ich arbeite in einer Firma, wo wir Dünger streuen. Und das tun wir von kleinen Flugzeugen. Die Felder sind so ganz groß da. Und nun ist mein Chef ein Christ. Und er hat gesagt, wenn es wahr ist, dass Corrie Montag in Dargaville sein muss, dann kann sie eine von unseren Flugzeugen benutzen. Ich dachte, danke, Vater. Ja, sagt er, aber hat auch gesagt, der Pilot ist zurückgefallen. Er war ein Christ, aber er will nicht mehr glauben. Und nun betet der Chef, dass du dem Pilot ein Segen wirst während des Fluchts. Nun, da wusste ich, was ich tun musste. Und ich hatte in meiner Hand mein Bibel, als ich in das kleinste Flugzeug kam, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich war ganz nah an dem Pilot gedrückt und wir konnten wirklich ein Gespräch haben. Da hat er mir seine Warums erzählt. Er sagte, ich kann nicht glauben an einen Gott von Liebe, dass er es zugelassen hat, dass meine Frau sterben musste. Ich habe 4 kleine Kinder. Nein, nein, ich will nichts mehr glauben. Dann habe ich ihm meine Warums erzählt. Ich habe ihm gesagt, in mein Herz war das Warum. Warum muss mein alter Vater von 84 Jahren allein sterben in ein Gefängnis? All seine Kinder waren im selben Gebäude. Man hat uns nicht bei ihm gelassen. Warum musste Betsy, meine Schwester, sterben nach 10 Monaten schreckliches Leiden? Aber weißt du, ich habe ein Buch und in dieses Buch steht die Antwort für unsere Warums. In dieses Buch, die Bibel, sieht man Gottes Seite von unserem Leben. Ich habe ihm auch ein Stickarbeit gezeigt. Und ich sagte, die eine Seite von dieser Stickarbeit ist nicht schön. Und das Leben ist ein Stückchen Zeit, wo Faden sich an Faden reiht. Die Faden laufen kreuz und quer, man sieht kein rechtes Muster mehr. Doch droben werden wir es verstehen, wenn wir die rechte Seite sehen. Einst werden wir in Licht erkennen, was uns auf Erden finster war. Das wundervoll und heilig nennen, das uns auf Erde hier geschah. Dann sehen wir voll Preis und Dank die Schickung in Zusammenhang. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann können wir im Glauben schon wissen, dass Gott keine Probleme hat mit unser Leben, nur Pläne. Es gibt nie ein Panik im Himmel. Und dann öffnete ich meine Bibel und las für ihn solche Texten als denen, der Gott lieben, wirken alle Dinge mit zum Besten. Und das Leiden von dieser Zeit ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die kommt. Nun war das Gute, dass er lesen musste, denn er konnte nicht weglaufen. Da sagt er, no ja, Freund Bohm, das ist nun wohl ein sehr schönes Buch, aber ich fühle nicht, dass diese Dinge wahr sind. Dann auf einmal unterbrach er sein Gespräch und sagte, Freund Bohm, jetzt kommen wir mit dem Flugzeug in jene Wolke da. Nun, die ersten 10 Minuten werden wir das Gefühl haben, dass wir nach einer Seite gehen. Aber dann müssen Sie keine Angst haben, auf dieses Instrument müssen Sie gucken. Wenn der Zeiger nach oben geht, dann sind wir ganz gerade. Auch wenn Sie fühlen, dass Sie nach einer Seite gehen. Ich sagte, Mann, das ist das beste Beispiel, was du mir geben kannst. Dies ist mein Instrument. Und auch wenn ich gar nichts fühle von Gottes Macht, er bringt mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wenn ich mein Flugzeugpilot auf dieses Instrument, dann bin ich sicher in Jesu Arme. Und ich bin so froh, dass der Pilot ein neues Ja sagte zu Jesus. Und nun, ja, man muss eine Antwort geben. Ich habe nun heute Abend etwas erzählt über meine Erfahrungen. Aber eigentlich, wenn du gut gehört hast, hat einer gesprochen, der an die Türe von dein Herz angeklopft hat. In der Bibel steht, dass Jesus sagt, sehe, ich stehe an die Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, dann komme ich herein. Und nun musst du eine Antwort geben. Und ich hoffe, dass wenn du es noch nie getan hast, dass du dein erstes Ja sagen wirst zu dem Herrn Jesus. Das ist sehr wichtig, denn das ist so wichtig, dass die Bibel sagt, die Engel im Himmel freuen sich, wenn ein Mensch auf die Erde eine Entscheidung macht für Jesus. Ja, ist das nun richtig nötig, wirst du sagen? Ist es nicht so, dass es gut ist, wenn wir nach diesen Dingen hören, wie ich bin gar nicht dagegen, aber um noch mehr für Christus zu entscheiden, das geht mir ein wenig zu weit. Aber Freund, stell dich mal vor, dass es hier Hungersnot gab. Und dass wir hörten, in Frankfurt gibt es zu essen. Da gibt man jedermann umsonst Brot. So viel man haben will. Stell dich mal vor, dass du sagen wirst, ach, das ist doch ganz schön und herrlich, um das zu hören. Aber du gingst nicht nach Frankfurt, um das Brot zu holen. Denkst du dann, dass es dir viel helfen würde? Natürlich nicht. Es ist nicht nur, dass du glauben musst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünde von der ganzen Welt, auch deine Sünde, aber du musst zu Jesus gehen. Und das ist eine Entscheidung. Weißt du, das ist eigentlich so, wenn man so ursprünglich lebt, der Mensch von Gott weg. Und wenn man dann sein erstes Ja zu Jesus sagt, dann macht man so. Und dann lebt man nach Gott zu. Es ist nicht so fremd, dass Jesus eine Entscheidung haben will von dir. Stell dich mal vor, dass wir hier in einem Gerichtssaal waren. Und man hat mir Vorwürfe gemacht. Und ich wusste, der Mann da ist ein Advokat. Und ich ging zu ihm und sagte, wollen Sie mir vielleicht verteidigen? Sie haben doch studiert, um ein Advokat zu sein. Dann würde er sagen, nein, das tue ich nicht. Ich konnte seine Hilfe erwarten, als ich vorher mich entscheiden hatte, ihn als mein Advokat zu wählen. Als ich ihm telefoniert hatte oder besucht oder einen Brief geschrieben. Nun, Jesus will für dich auch kein Geschäft tun, wenn du dich nicht für ihn entscheiden willst. Aber es ist viel mehr als das. Stell dich mal vor, dass ein junger Mann sich erklärt zu einem Mädchen. Und er sagt, Mädchen, ich liebe dich. Willst du meine Liebe aufnehmen? Willst du mich annehmen als dein Verlobte? Wenn es gut ist, sagt das Mädchen, ja. Und das ist eine Entscheidung. Ich frage deine Frau letzte Woche, willst du dich entscheiden für Jesus? Ha, sagte sie, ich habe schon so viel gebetet. Tja, stell dir mal vor, dass das Mädchen zu der Jungen sagt, wir haben schon so viel miteinander geredet. Dann würde der Jungen sagen, das weiß ich auch wohl, aber ich liebe dich, ich will dein Herz, ich will deine Entscheidung, ich will dein Ja. Und Jesus liebt dich. Er liebt dich mehr, als dat ein Mensch ein anderer Mensch lieben kann. Und heute Abend hoffe ich, dass wenn du es nicht getan hast, dass du zu ihm kommen willst. Nun kann es sein, dass du dabei Hilfe brauchst. Und als wir dann diese Versammlung beendigt haben, dann kannst du nach der Sakristei gehen, die ist da. Und da sind verschiedene Leute, die dir helfen können. Die selbst schon die Entscheidung gemacht haben und dann mit dir reden wollen. Und weiter vielleicht mit dir beten wollen. Ich bin da auch da. Und nun, wenn du das willst, musst du es auch tun. Musst du nicht deutsche Hemmungen haben. Ich bin schon 5 Monate hier und ich habe gesehen, dass es eine kleine, anständige deutsche Sünde gibt und das sind Hemmungen. Aber die musst du beiseite stellen und kommen und habe doch ein wenig Energie. Du bist nicht ein kleines, dummes Kind, das Angst hat, um dahin zu gehen. Du kannst ruhig kommen und ich hoffe richtig, dass du es tust. Und ein Ding, ich habe jetzt über die ganze Welt gereist. Ich habe mit tausenden Leuten gesprochen. Und ich habe viel enttäuschte Menschen mitgemacht. Ein Soldat sagt, ich habe eine verkehrte Entscheidung genommen. Ich hatte in die Marine gehen müssen. Ein Matros sagte, ich habe es bedauert, dass ich in die Marine gegangen bin. Ich hatte in die Luftwaffe gehen müssen. Ein Uhrmacher sagte, ich hatte Pastor werden müssen. Ich habe eine verkehrte Entscheidung gemacht. So konnte ich noch Stunden weitergehen. Aber ich habe noch nie einen gehört in die ganze Welt, der sagte, ich bedauere es, die Entscheidung für Jesus gemacht zu haben. Und du wirst es auch nicht bedauern. Und nun steht es in deiner Hand, Gott loszulassen. Doch hindern kannst du nicht, dass er dich hält. Es steht in deinem Willen, Gott zu hassen. Und dennoch liebt er dich, o Kind der Welt. Du kannst dich gegen Christus frei entscheiden. Auf Golgatha entschied er sich für dich. Du kannst sein Wort und seine Kirche meiden, doch immer suchen Wort und Kirche dich. Du kannst dich selber deine Wege suchen, doch hindern kannst du nicht, dass er dich führt. Du kannst Gott leugnen, seine Allmacht fluchen, doch hindern kannst du nicht, dass Gott regiert. Wir bleiben sitzen und wir beten. Nun, Herr, wir müssen ein Antwort geben. Höre, wer jetzt sagt. Ja, Herr Jesus, ja. Ich habe deine Stimme gehört. Komm in mein Herz. Danke, Herr Jesus, dass du in dein Wort gesagt hast, komm zu mir. Denen, die zu mir kommen, werde ich nicht hinausstoßen. Und nun, Herr, habe ein Gespräch mit allen von uns und zeige uns, ob es noch Sünden, anständige oder unanständiger Sünden in uns Leben gibt. Und wir danken dir, Herr, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist und dass dein Blut, Herr Jesus, reinmachst von allen Sünden, die wir bekennen. Amen.